Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles rund um Training, Anatomie, Ernährung und Gesundheit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Blutzuckerachterbahn, warum Energietiefs, Heißhunger oft hausgemacht sind. Und ja, die Frage ist, warum fühlen wir uns nach dem Mittagessen wie erschlagen oder warum schreit der Körper um 16 Uhr nach Schokolade? Energietiefs, Heißhungerattacken und starke Schwankungen im Wohlbefinden gehören für viele Menschen zum Alltag. Doch wie stark hängt eigentlich das mit dem eigenen Verhalten zusammen? Und welche Rolle spielt Ernährung, Bewegung, Lebensstil für einen stabilen Blutzucker? Wer ich bin und warum ich mich damit beschäftige, vor allem mit dem Stoffwechsel. Mein Name ist Thomas Kani, ich bin Dozent an einer privaten Hochschule. Ich unterrichte dort in den Bereichen medizinische Grundlagen, Trainingslehre und Ernährung. Habe unter anderem auch Ernährungsberatung studiert und arbeite seit Primetime Fitness nun seit fast 10 Jahren in den Bereichen Traineraudits und Webinaren. Heißhunger ist kein Mangel an Disziplin, sondern einfach ein Hilferuf der Biologie. Und wir schauen uns erstmal an, wie funktioniert oder was passiert da eigentlich? Also wie funktioniert dieser Mechanismus? Wir haben 3 Schlagwörter. Das eine Schlagwort heißt Glucose, das zweite Insulin und das dritte die Zelle. Wenn wir Kohlenhydrate essen, dann ist das der Treibstoff. Und dieser Treibstoff wird letztendlich immer wieder in Glucose sozusagen zerlegt. Und Glucose ist also unser Superbenzin. Man kann sich das so vorstellen, wie kleine trockene Holzscheite. Also wenn du nur Brot, Nudeln oder Obst isst, zerlegt dein Körper sie in winzige Zuckermoleküle, wie gesagt in die Glucose. Dieser Zucker, der landet im Blut und der ist der Treibstoff, den dein Körper zum Denken, zum Bewegen, zum Arbeiten braucht. Das Insulin, das ist ein Hormon, das wird ausgeschüttet, sobald Zucker im Blut schwimmt. Der Körper, der merkt das, er schickt das Hormon Insulin los. Und Insulin hat jetzt nur eine einzige Aufgabe. Es ist der Schlüssel und ohne diesen Schlüssel kommt der Zucker nicht aus dem Blut heraus. Und deine Zellen, zum Beispiel in den Muskeln, da speichern wir ungefähr 300 bis 500 Gramm Glucose beim normalsterblichen Menschen. Das Gehirn braucht ungefähr 100 bis 120 Gramm Glucose und in den Organen, da brauchen wir die Glucose auch wieder für den Stoffwechsel, sind aber auch in der Lage, in der Leber nochmal 80 bis 120 Gramm Glucose zu speichern und ca. 5 Gramm Glucose schwimmen im Blut. Das hat ganz einfach damit zu tun, die roten Blutkörperchen, die brauchen Glucose, damit sie arbeiten können. Es gibt ein paar Strukturen, die können ohne Glucose nicht arbeiten. Dazu gehört das Gehirn. Das kann mit einem Trick kann das auch auf einen Fettstoffwechsel umschalten, einen Großteil von seiner Energie. Dann haben wir einige Strukturen in den Augen, die Netzhaut zum Beispiel, und gewisse Nierenstrukturen, die brauchen also die Glucose. Die Glucose wird unterschiedlich im Körper verwertet. Wenn wir jetzt von einer aeroben Energiebereitstellung, also mit Sauerstoff, sprechen, dann haben wir überall in unserem Körper kleine Fabriken. Das sind die Mitochondrien, die die Energie am liebsten mit Zucker herstellen wollen. Aber normalerweise sind ja die Türen für diese Fabriken fest verschlossen. Das heißt also, wenn Zucker im Blut ist, wir haben Kohlenhydrate gegessen, steigt der Zuckerwert im Blut an. Jetzt kommt der Schlüssel zum Einsatz. Das heißt, das Insulin schwimmt zu den Zellen und schließt die Türen auf. Die Energie wird also geliefert. Der Zucker schlüpft durch die offene Tür in die Zellen rein. Das Ergebnis, der Blutzuckerspiegel, der vorher angestiegen ist, der sinkt wieder, weil der Zucker ja jetzt in den Zellen ist und wir haben dort Energie. Das Problem der Achterbahn ist, wenn du zu viele schnelle Kohlenhydrate isst, vor allem Zucker und Weißmehl kombiniert, diese Kombination Zucker, Weißmehl und dann vielleicht auch noch mit gesättigten Fettsäuren komprimiert, nicht komprimiert, sondern versehen, wie jetzt zum Beispiel ein Brötchen mit Butter und SZ-Schnitten zum Beispiel, dann schießen diese Holzscheite alle gleichzeitig ins Blut. Der Körper kriegt Panik, er wirft mit Schlüsseln nur noch so um sich und das Insulin reißt alle Türen auf, der Zucker rauscht schlagartig in die Zellen rein und das Blut ist dann plötzlich leer. Das Ergebnis ist, das Gehirn meldet Alarm, hallo, wir haben ein Energietief, weil der Treibstoff im Blut weg ist und du bekommst sofort wieder Heißhunger, um Nachschub zu holen. Das ist, wenn wir also eine Spitze, einen sogenannten Spike, hervorrufen durch einen schnellen Blutzuckeranstieg, dann folgt darauf zwangsläufig der Absturz, sprich die Unterzuckerung, das nennt man Hypoglykämie. Und ja, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das ist wie eine Spirale. Ne? Zucker schnell hoch, Zucker fällt schnell ab. Wir bekommen wieder Heißhunger, Zucker geht wieder hoch, Zucker fällt schnell ab. Das sind oft hausgemachte Fehler im Alltag. Das geht schon los mit dem falschen Frühstück. Das heißt also, warum die Brezel oder das gezuckerte Müsli der Startschuss für einen schlechten Tag sind Weißmehl und gesättigte Fette, wie eben schon erklärt. Das Brötchen mit Butter, die Butterbrezel, das sind Insulinbeschleuniger, kann man sagen, die dafür sorgen, dass der Körper ganz viel Insulin ausschüttet. Dazu kommt auch noch Stress, weil Stress und Blutzucker, das kann auch sein. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel viel Stress haben, wird ein Hormon ausgeschüttet, das Cortisol. Und das Cortisol, das sorgt dafür, dass jetzt Zucker mobilisiert wird. Das heißt, der Blutzucker kann auch ohne Nahrungsaufnahme steigern, wenn der Körper in Stresssituationen ist oder bei Energiemangel aktiv Glukose aus den eigenen Reserven bereitgestellt werden muss. Und das Cortisol spielt die zentrale Rolle als Alarmsignal. Das sind die Gründe, warum Cortisol den Zuckerwert nach oben treibt. Das heißt also, Cortisol veranlasst die Leber dazu, dass gespeicherte Glukose, Glykogen, ins Blut abgegeben wird. Das geschieht, um den Körper in vermeintlichen Gefahrensituationen sofort Energie für Kampf oder Flucht zur Verfügung zu stellen. Dann die Neubildung von Zucker, das nennt man Gluconeogenese. Das heißt, wenn die Speicher leer sind, dann stimuliert Cortisol die Leber, Zucker aus anderen Baustoffen wie Proteinen oder Fetten neu zu bilden. Dann, wenn ich zum Beispiel die Zuckeraufnahme hemme, das heißt also, gleichzeitig blockiert Cortisol die Wirkung von Insulin in den Zellen. Dadurch bleibt der Blutzucker lang im Blutkreislauf, anstatt in die Zellen einzudringen. Das heißt, Cortisol ist der Gegenspieler von Insulin oder Insulin ist ein Gegenspieler von Cortisol. Es gibt ein sogenanntes Down-Phänomen. Das heißt, morgens haben wir eine Spitze und das ist ganz normal, weil morgens, wenn wir aufstehen, steigt der Cortisolspiegel in den frühen Morgenstunden an, um den Körper auf das Aufwachen vorzubereiten. Und das kann oft zu einem erhöhten nüchternen Blutzucker führen, selbst wenn man am Abend davor nichts gegessen hat. Es kann aber auch passieren, wenn man Mahlzeiten auslässt, wenn der Körper zu lange keine Nahrung erhält, deutet er dies als Stressfaktor. Er schüttet Cortisol aus, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten bzw. anzuheben, um zum Beispiel eine Unterzuckerung zu verhindern. Zusammenfassend lässt sich sagen, Cortisol stellt sicher, dass das Gehirn und die Muskeln jederzeit mit Energie versorgt sind, auch wenn wir gerade fasten oder unter psychischem Stress stehen. Die versteckten Fallen sind auch ein Problem, und zwar zum Beispiel Säfte, gesunde Riegel oder dieses Snacking-Phänomen. Wir haben schon mal darüber berichtet, Deutschland ist ja das Land des Snackification. Das heißt also, wir essen immer wieder kleine Snacks zwischendurch und dadurch manipulieren wir natürlich immer unseren Blutzucker. Das heißt also, unser Körper kommt dann nie zur Ruhe. Ständig wird irgendwas Kleines gegessen und dann kommt immer wieder, kommt es dazu, der Blutzuckerspiegel steigt an, Insulin wird ausgeschüttet, der Blutzuckerspiegel fällt ab und so geht es dann den ganzen Tag. Das Insulin verhindert, dass zum Beispiel Fette mobilisiert werden können. Das heißt, immer wenn ich Insulin ausschütte, kann ich kein Fett verbrennen. Deswegen muss man da auch wieder aufpassen. Und dann gibt es auch noch das Alter. Das heißt, oft diskutieren wir darüber, warum wir mit 20 ein Pizza-Eis-Koma weggesteckt haben, aber mit 40 drei Tage dafür büßen. Also ich sage das manchmal auch. Früher konnte ich drei Hauptgerichte essen zur Hauptmahlzeit und habe mir die auch bestellt. Und heute lese ich nur die Speisekarte und nehme schon zu. Das hat damit zu tun, dass der Körper im zunehmenden Alter sensibler auf diese Schwankungen reagiert. Das liegt an einem Zusammenspiel aus biologischen Umbauprozessen. Man kann sich das wie bei einem älteren Motor vorstellen. Das heißt, die Regelsysteme, die arbeiten nicht mehr ganz so schnell und so geschmeidig wie früher. Warum ist das so? Ganz einfach. Wir haben mit den Jahren reagieren unsere Körperzellen oft weniger empfindlich auf dieses Hormon Insulin. Das heißt, es entsteht eine beginnende Insulinresistenz. Das Insulin hat es schwerer, die Zelltüren für den Zucker zu öffnen. Der Blutzucker bleibt dadurch nach dem Essen länger hoch, was den Stoffwechsel stresst. Zucker wird dann als Fett in den Fettzellen eingelagert. Das heißt, der Zucker wird in den Fettzellen umgebaut und dann als Fett eingelagert. Mit zunehmendem Alter verlieren wir Muskelmasse. Wir haben schon darüber gesprochen, die sogenannte Sarkopenie. Muskeln sind mit die größten Zuckerverbraucher des Körpers. Da man ab dem 30. Lebensjahr ohne Training jährlich an Muskelmasse verliert, schrumpft der körpereigene Glukosespeicher. Wenig Muskeln heißt wenig Kapazität, um die Blutzuckerspiegel schnell abzufangen. Dazu kommt ein niedriger Grundumsatz. Der Körper braucht im Ruhezustand weniger Energie, wodurch Kalorienüberschüsse schneller als Fett eingelagert werden. Was auch noch dazu kommt, sind hormonelle Verschiebungen. Das heißt, die Balance der Botenstoffe, die verändert sich grundlegend. Cortisol und Insulin. Bei älteren Menschen ist das Stresshormon oft dauerhaft leicht erhöht, während Insulin schlechter wirkt. Cortisol blockiert zusätzlich die Insulinwirkung, was den Zuckerwert instabil macht. Dazu kommen weniger Sexualhormone, der Rückgang von Östrogen bei Frauen oder Testosteron bei Männern beeinflusst direkt, wie effizient oder wie effektiv die Zellen die Energie aufnehmen und wo das Fett gespeichert wird, nämlich vermehrt im Bauchraum. Das heißt, das viszerale Fett nimmt im Alter mehr zu. Dazu kommt die verlangsamte Regeneration, das heißt die Fähigkeit der Zellen, sich von oxidativem Stress verursachten Zuckerspitzen zu erholen, nimmt ab. Wir sprechen von einer sogenannten Glykation, das heißt also einem Verzuckern der Gewebestrukturen, zusammenfassend lässt sich sagen, dass die natürlichen Puffer, Muskeln und Hormone schwächer werden. Somit schlagen Ernährungssünden oder Stressspitzen direkter auf unsere Gesundheit durch. Ein bewusster Lebensstil übernimmt im Alter quasi die Arbeit, die der Körper früher nebenbei erledigt hat. Aber was können wir dann tun, damit die Achterbahn des Blutzuckers positiv beeinflusst wird? Ja, die Wunderwaffe ist ganz einfach. Einmal die Bewegung und die Muskulatur. Das heißt, da ja Muskeln als Glukoseschwamm wirken. Das heißt also, Muskelmasse ist die beste Versicherung gegen Diabetes und Energietiefs. Muskeln sind im Grunde unser größtes Stoffwechselorgan das überschüssige Energie einfach aufsaugt. Und hier ist der Grund, warum die Muskelmasse die beste Versicherung ist. Etwa 80% der Glukose, die nach einer Mahlzeit im Blut landet, wird von der Skelettmuskulatur aufgenommen. Je mehr Muskelmasse wir haben, desto größer ist unser Speicherbecken. Ein gut trainierter Muskel kann Zucker viel schneller aus dem Blut ziehen als Fettgewebe oder ein untrainierter Muskel. Dazu kommt eine insulinunabhängige Aufnahme. Das heißt, wenn wir unsere Muskeln bewegen, schon bei einem zügigen Spaziergang, können diese den Zucker auch ohne Insulin direkt aus dem Blut aufnehmen. Die Bewegung, die aktiviert spezielle Transportproteine. Die heißen GLUT4. Das kann man sich so vorstellen. Das sind 4 kleine Röhrchen, die in der Zellmembran eingebaut werden. Und durch diese Röhrchen können dann die Kohlenhydrate gut aufgenommen werden. Das heißt, es sind wie zusätzliche Türchen. Und das entlastet natürlich die Bauchspeicheldrüse massiv, weil sie weniger Insulin produzieren muss. Und das schützt uns dann wieder vor einer Insulinresistenz. Dann haben wir gleichzeitig durch die Aktivierung einen Schutz vor dem Energietief. Ein Energietief, also klassisch nach dem Mittagessen, diese sogenannte Fressnarkose, wo wir dann so in so ein kleines Loch reinfallen, so ein klassisches Mittagtief, entsteht oft durch eine reaktive Unterzuckerung. Das heißt, der Blutzucker schießt nach dem Essen hoch, der Körper pumpt massenhaft Insulin hinterher und der Wert rauscht in den Keller. Die Muskeln, die puffern das ab, da sie den Zucker moderat und stetig aufnehmen, bleibt die Insulinausschüttung flacher. Der Blutzuckerspiegel bleibt stabil und das Gehirn wird gleichmäßig versorgt. Somit fällt diese Fressnarkose fällt dann einfach weg. Dann ein erhöhter Grundumsatz, das heißt also nach dem Training haben wir einen Nachbrenneffekt und Muskeln sind ja ein stoffwechselaktives Gewebe. Das heißt, sie verbrennen selbst im Ruhezustand Energie, um sich zu erhalten. Wenn ich mehr Muskeln habe, dann verbrenne ich auch im Schlaf mehr Zucker und das verhindert, dass mehr Zucker in den Speichern landet oder dass diese dauerhaft überfüllt sind. Das metabolische Schutzschild im Alter, also wie wir schon besprochen hatten, verlieren wir im Alter Muskeln. Wenn dieser Schwamm schrumpft, dann läuft das Zuckerbecken schneller über. Es entsteht Diabetes mellitus Typ 2. Krafttraining wirkt hier wie eine Verjüngungskur für den Stoffwechsel. Das heißt, kurz gesagt, Muskeln erlauben uns, Kohlenhydrate effizienter zu verarbeiten, ohne dass ihr System unter Stress gerät. Auch ein Punkt, der uns helfen kann, ist der sogenannte After-Meal-Walk. Das heißt also, warum bringt das was, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Minuten nach dem Essen spazieren gehe? Das hat magische Auswirkungen auf die Blutzuckerkurve. Ein kurzer Spaziergang direkt nach dem Essen ist tatsächlich eine der einfachsten, aber wirkungsvollsten Methoden, um die Blutzuckerkurve zu glätten. Der Wissenschaft wird das oft als postprandialer Spaziergang bezeichnet, also Spaziergang nach der Nahrungsaufnahme. Und hier einfach mal das Geheimnis. Normalerweise braucht ja der Körper das Hormon Insulin, um Zucker aus dem Blut in die Zellen zu lassen. Durch die Bewegung der Beine werden die Muskelzellen jedoch, werden also diese Transportproteine, diese GLUT4-Transportproteine auch ohne Insulin aktiviert. Und dieser mechanische Türöffner, die den Zucker auch mit viel weniger Insulin direkt in die Muskeln saugen, da hat unsere Bauchspeicheldrüse. Dazu geht es auch, oder es geht auch darum, dass wir den Peak kappen. Das heißt also, der Blutzucker, der erreicht meist so 30 bis 60 Minuten nach dem Essen seinen Höchststand, also seinen Peak. Wenn wir genau in diesem Zeitfenster spazieren gehen, verbrauchen die Muskeln Glukose, während die ins Blut reinströmt. Die Spitze der Kurve wird dadurch deutlich flacher, was auch wieder Entzündungen im Körper reduziert. Dazu kommt, eine leichte Bewegung regelt die Peristaltik, sprich die Darmtätigkeit an. Das heißt, die Nahrung wird effizienter verarbeitet, was nicht nur den Blutzuckerspiegel stabilisiert, sondern auch gegen das typische Völlegefühl oder Sodbrennen hilft. Dazu kommt, Stressabbau senkt Zucker. Das heißt also, wie wir eingangs besprochen haben, treibt Cortisol Zucker nach oben. Ein entspannter 10-Minuten-Gang direkt nach dem Essen senkt den Stresslevel. Weniger Cortisol bedeutet weniger zusätzliche Glukosefreisetzung aus der Leber und somit haben wir einen doppelten Sieg für unseren Blutzucker. Die goldene Regel, es muss kein Joggen sein. Moderates Tempo reicht vollkommen aus. Die Studienlage zeigt schon, 2 bis 5 Minuten leichtes Gehen haben einen messbaren Effekt. Aber 10 bis 15 Minuten sind das Optimum, um das sogenannte After-Meal-Dip, also das Mittagstief, komplett zu verhindern. Eine weitere Möglichkeit, wie wir jetzt den Blutzuckerspiegel oder diese Blutzuckerachterbahn beeinflussen können, ist natürlich Krafttraining und Cardiotraining. Und hier ist es interessant zu schauen, was ist da jetzt besser, das Krafttraining oder das Cardiotraining? Was stabilisiert den Spiegel langfristig besser? Und bei dem Duell um den stabileren Blutzuckerspiegel haben beide Trainingsformen ihre Berechtigung, aber sie erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Wenn es um die langfristige Versicherung gegen Schwankungen geht, hat das Krafttraining leicht die Nase vorn. Hier ist der Vergleich. Krafttraining ist die langfristige Versicherung. Krafttraining verbessert die Infrastruktur unseres Stoffwechsels. Das heißt, wir haben größere Speicher durch Muskelaufbau, vergrößern wir unseren Glukoseschwamm. Wir schaffen schlichtwegs mehr Platz, damit der Zucker sicher verstaut werden kann. Gleichzeitig erhalten wir eine dauerhafte Sensibilität. Das heißt, die Muskelzellen bleiben auch in den Ruhephasen empfindlicher für Insulin. Dazu kommt nach dem Krafttraining noch der Nachbrenneffekt. Krafttraining erhöht den Grundumsatz für bis zu 48 Stunden. Das bedeutet, der Körper verbrennt auch auf dem Sofa liegend mehr Glukose, um die Muskeln zu regenerieren. Dann das Ausdauertraining. Das Ausdauertraining kann man sagen, wenn Krafttraining die langfristige Versicherung ist, dann ist das Ausdauertraining der Akutreiniger. Das heißt, Cardio ist hervorragend für den Moment, wirkt aber weniger nachhaltig auf die Muskelstruktur. Direkter Verbrauch heißt, während wir joggen oder Rad fahren, verbrennt der Körper massiv Glukose. Das ist der schnellste Weg, einen hohen Spiegel sofort zu senken. Gleichzeitig haben wir durch das Cardiotraining einen Herz-Kreislauf-Schutz. Cardio stärkt die Gefäße, die bei Diabetikern besonders gefährlich sind. Das heißt, die Arteriosklerose, die Elastizität der Gefäße, dann Entzündungen, die in den Gefäßwänden entstehen, dem kann in dem Moment besser Einhalt geboten werden. Das Problem ist, sobald wir aufhören und sich der Körper an die Belastung gewöhnt hat, sinkt der Effekt auf den Glukosestoffwechsel schneller wieder als beim Krafttraining. Das Urteil also, wer gewinnt? Kurzfristig Spitzenkappen, da ist Cardiotraining, der Spaziergang gut. Langfristig Stoffwechsel reparieren, da brauchen wir, wie gesagt, das Krafttraining. Ideal ist also eine Kombilösung. Die Wirtschaft empfiehlt heute meist eine Kombination. Ein kurzes Krafttraining, zum Beispiel ein 20 bis 30 Minuten, oder Ausdauer ist unschlagbar. Das um dem Muskelschwund entgegenzuwirken, der Sarkopenie. Und da brauchen wir natürlich das Krafttraining, um den Zug zu ersparen, Muskulatur zu erhalten. Noch eine Strategie, die auch noch eure Bewegung heißt, dass wir zum Beispiel in der richtigen Reihenfolge essen. Das heißt, zuerst Ballaststoffe, dann Proteine, dann die Kohlenhydrate. Dadurch entsteht ein Schutzschild-Effekt. Diese Strategien auch gut. Ist einer der effektivsten Hebel, um die Nutzung von Kohleverzicht zu kontrollieren. Die Reihenfolge wird wie ein logischer Filter gewechselt. So funktioniert der Effekt. Das Gemüse. Ballaststoffe im Dürren ein zähflüssiges Netz, wie so eine Temperatur. Der Effekt, das Netz verlangsamt die Aufnahme von Zucker und Stärke aus den nachfolgenden Speisen. Der Zucker gelangt nicht schlagartig, sondern tröpfchenweise ins Blut. Dann kommen die Proteine. Und die Fette, die bilden eine Barriere. Das heißt also, esse als nächstes Fleisch, Fisch, Eier, Tofu oder gesunde Fette, wie zum Beispiel Avocado oder Nüsse. Der Effekt ist hier, Protein und Fett regen die Ausschüttung eines Hormons, das sogenannte GLP-1 an, Glucagon-like Peptid 1. Dieses Hormon verlangsamt die Magenentleerung zusätzlich. Das heißt, der Speisebrei wartet länger im Magen, was die Blutzuckerkurve weiter abflachen lässt und natürlich auch das Sättigungsgefühl verlängert. Dieses GLP-1 wird im Darm gebildet und dann nach dem Essen freigesetzt, um den Stoffwechsel zu regulieren. Es dient als wichtiger Bodenstoff zwischen Verdauungstrakt, Gehirn und der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, das Hormon erfüllt drei Aufgaben, um den Energiehaushalt des Körpers im Gleichgewicht zu halten. Erstens die Blutzuckerregulation. Das heißt, das GLP-1 stimuliert die Bauchspeicheldrüse zur Insulinausschüttung, sobald der Blutzucker nach der Mahlzeit steigt. Gleichzeitig hemmt es das Glucagon, welches normalerweise den Zucker aus der Leber freisetzt. Des Weiteren wirkt es direkt auf das Sättigungszentrum im Hypothalamus im Gehirn und reduziert den Appetit und dämpft die sogenannten Food Noise, das heißt also die Gedanken an Essen. Kennt ihr vielleicht, den ganzen Tag habe ich nur den Kopf voll vom Essen, ne? Also hier wisst ihr, warum das in dem Moment weggeht. Es verzögert die Magenentleerung, es sorgt dafür, dass die Nahrung langsamer vom Magen in den Darm kommt und somit kommen wir zu einem schnelleren und vor allem länger anhaltenden Sättigungsgefühl und das verhindert starke Blutzuckerspitzen. Das nächste, was auch noch wichtig ist, wenn ich jetzt Kohlenhydrate und Stärke esse, also der Abschluss, ne, zuerst habe ich die Ballaststoffe. Gemüse, Salat zum Beispiel. Dann haben wir ja die Eiweiß- und Fettquellen, also gute Eiweißquellen. Das kann Fleisch, das kann Fisch sein, das kann Tofu sein. Dann haben wir anschließend vielleicht gesunde Fette. Das heißt, ob das jetzt ein Olivenöl ist oder ob das jetzt Fette sind, die ich jetzt zum Beispiel in der Avocado habe oder vielleicht in Nüssen. Und jetzt darauf. Da kommen jetzt die Kohlenhydrate. Das heißt, das Brot, die Nudeln, die Kartoffeln oder Obst isst man am Schluss. Der Effekt ist, da das Ballaststoffnetz bereits steht und der Magen nur langsam arbeitet, schlagen die Kohlenhydrate nicht mehr voll durch. Der gefürchtete Zuckerpeak, der bleibt also aus. Und das ist interessant. Ich habe hier ein Ergebnis im Vergleich. Eine falsche Reihenfolge, das heißt, ich hätte das Brot zuerst, dann schießt der Zucker ungebremst ins Blut. Ich habe einen hohen Insulinausstoß und kurz darauf auch wieder Heißhunger. Esse ich in der richtigen Reihenfolge, das heißt, ich habe dann eine sanfte Kurve, wird weniger Insulin ausgeschüttet, ich habe lang anhaltende Energie und keine Fetteinlagerung. Und dann habe ich noch einen Tipp, die sogenannte resistente Stärke. Resistente Stärke ist ein echtes Superfood, wenn es um den Blutzucker geht. Das entsteht durch einen einfachen physikalischen Prozess, das Abkühlen von gekochten, stärkhaltigen Lebensmitteln, also Reis, Nudeln, Kartoffeln. Ne? Wenn diese Lebensmittel oder Hülsenfrüchte, wenn ich die gekocht habe und anschließend für mindestens 12 bis 24 Stunden abkühlen lasse, das heißt so mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank reinstellen, dann verändert sich die chemische Struktur der enthaltenen Stärke. Diese Stärke wird ja normalerweise abgebaut, bis ich die einzelnen Glukosemoleküle habe. Aber jetzt ist es so, dass ein Teil der Stärke kristallisiert, also die kristallisiert aus und wird dadurch resistent. Das bedeutet, sie kann im Dünndarm nicht mehr vom Verdauungssystem in Zucker zerlegt werden. Das heißt, obwohl ich jetzt Kohlenhydrate gegessen habe, wird ein Teil der Kohlenhydrate nicht mehr im Dünndarm resorbiert. Und das Coole dabei ist, selbst wenn ich die Lebensmittel danach wieder aufwärme, bleibt diese resistente Stärke enthalten. Ein ähnlicher Effekt kann ich auch erzeugen, wenn ich Brot einfriere und dann wieder auftaue. Auch da wird ein Teil der Stärke kristallisiert und in dem Moment im Dünndarm aufgenommen. Das Ganze hat drei entscheidende Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass ich eine flachere Blutzuckerkurve habe. Das heißt, da die resistente Stärke nicht in Glucose umgewandelt wird, gelangt weniger Zucker ins Blut. Der Blutzuckerspiegel steigt nach dem Essen deutlich langsamer und weniger an und das spart Insulin und schützt vor Heißhunger. Das ist auch interessant für Diabetiker, dass man also hier mit dieser resistenten Stärke arbeitet. Der zweite Effekt, resistente Stärke ist ein sehr gutes Futter für die guten Darmbakterien. Das heißt, resistente Stärke verwandelt, gewandert unverdaut in den Dickdarm. Und dort dient es als Ballaststoff für die nützlichen Darmbakterien. Diese fermentieren die Stärke und produzieren dabei das sogenannte Butyrat, also Buttersäure. Und Butyrat ist die Hauptenergiequelle für unsere Darm. Das heißt, es ist entzündungshemmend und schützt die Darmwand. Des Weiteren erhöht eine resistente Stärke die als drittes die Insulinsensitivität. Das heißt, regelmäßiger Verzehr von resistenter Stärke kann deine Zellen wieder empfindlicher für Insulin machen. Das ist quasi ein Training für deinen Stoffwechsel, das langfristig dabei hilft, Zucker effizienter zu verarbeiten und Fett am Bauch abzubauen. Und ich habe noch einen einfachen Praxistipp. Und zwar trinken, also Wasser, ist ganz wichtig. Trinke vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit ein großes Glas Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig. Das verstärkt den Effekt, da die Essigsäure die Enzyme hemmt, die die Stärke in Zucker zerlegen. Trinken ist auch aus einem anderen Grund sehr wichtig, und zwar eine Dehydrierung, das heißt also ein Flüssigkeitsverlust, wird oft als Hunger missverstanden. Und das hat ganz einfach damit zu tun, das Gehirn, das hat so eine faszinierende Schwachstelle. Die Zentren für Hunger und Durst, die liegen im Hypothalamus und zwar direkt nebeneinander. Und das führt dazu, dass unser Körper die Signale oft nicht präzise unterscheiden kann. Das heißt, Wenn die Zellen Flüssigkeit brauchen, sendet das Gehirn ein allgemeines Energiemangelsignal. Da wir über die Nahrung, zum Beispiel Obst oder Gemüse, auch Wasser aufnehmen, hat der Körper gelernt, dass Essen den Durst kurzzeitig lindern kann. Wir greifen zum Snack, obwohl ein Glas Wasser gereicht hätte. Der Blutzuckertrick ist, bei Wassermangel sinkt das Blutvolumen, wodurch die Zuckerkonzentration im Blut relativ gesehen ansteigt. Um diesen Spiegel zu regulieren, verlangt der Körper oft nach schnellerer Energie oder Flüssigkeit, was wir fälschlicherweise als Heißhunger interpretieren. Dazu kommt, dass wenn wir dehydriert sind, dann werden wir schlapp und unkonzentriert. Da Zucker der schnellste Energiekick ist, signalisiert uns das Gehirn Hunger auf Süßes, um dem vermeintlichen Energietief entgegenzuwirken. Tatsächlich fehlt aber nur das Wasser für die Stoffwechselprozesse. Des Weiteren, damit die Leber gespeicherten Zucker Glykogen effizient freisetzen kann, braucht sie natürlich Wasser. Ist man dehydriert, funktioniert dieser Prozess schlechter. Das heißt, der Blutzuckerspiegel schwankt und der Körper schreit nach Nachschub von außen. Deswegen gibt es den sogenannten Wassertest. Wenn wir Hunger verspüren, obwohl die letzte Mahlzeit erst 2 Stunden her ist, erst ein großes Glas Wasser trinken und warten. So, 15 Minuten. In vielen Fällen verschwindet das Hungergefühl komplett. Das heißt also, dann wissen wir ganz genau, okay, das war jetzt kein Hunger, das war einfach nur ein Mangel an Wasser, das heißt eine Dehydration. Ich habe einige Fragen hier, die ich in unseren Webinaren häufig höre und auch hier zum Beispiel gestellt werden. Da steht, darf ich nie wieder Zucker essen? Nein, natürlich nicht. Es gibt ein so striktes Verbot, führt meist nur noch zu mehr Verlangen. Da gibt es eine sogenannte 80-20-Regel, das hier der Bündel mitliegt. Das heißt, 80% lässt sich in Bier, die wir gesprochen haben. Ballaststoff zuerst und ihn befüllte gegen die 80-20-Regel. Dabei geht es nicht um Perfektion. Es geht darum, wenn du 80% der Zeit die Reihenfolge einhältst, verzeiht dein Körper die 20% Pizzaabend problemlos. Also 20% Genuss. Man gönnt sich dann bewusst eine Ausnahme. Dann Schlaf und Stress. Das heißt, wenn wir Schlafmangel haben, dann haben wir am nächsten Tag einen Blutzucker, der ungefähr um 20% instabiler ist. Das heißt also, bei Schlaf und bei Stress steigt das Hungerhormon Ghrelin. Und Ghrelin sorgt dafür, dass wir also essen wollen. Und deswegen wissen wir, dass Schlafmangel, Stress habe ich schon erklärt, dass Schlafmangel also einen direkten Einfluss auf unseren Blutzucker hat. Und das nicht nur auf den Blutzucker am nächsten Tag, sondern auch auf den Fettstoffwechsel. Auch da gibt es Untersuchungen. Wenn ich nur 5 Stunden Schlaf habe, dann fällt mein Fettstoffwechsel um 60% ab. Das heißt also, auch das ist nicht besonders gut. Dann haben wir noch, wie gesagt, die Flüssigkeit. Trinkst du genug? Oft ist Durst als Lust auf Süßes getarnt. Der Trick, wenn du Zucker isst, bau ihn dann als Nachtisch nach einer Mahlzeit ein. Das heißt also, dein Food Sequencing würde dann so ausschauen, dass du dein Essen gegessen hast und dann direkt als Nachtisch deine Süßigkeiten isst. Das ist besser, als isoliert auf nüchternen Magen zu essen. So fangen nämlich die Ballaststoffe und die Proteine der Hauptmahlzeit den Zuckerschub etwas ab. Die zweite Frage ist, was mache ich bei einer akuten Heißhungerattacke? Und da gibt es ja verschiedene Tipps. Das heißt, wenn der Heißhunger zuschlägt, dann ist das oft ein Zeichen für einen absinkenden Blutzuckerspiegel. Und den kann ich stoppen einmal durch den Wassercheck. Das heißt, ich trinke sofort ein großes Glas Wasser, eventuell mit einem Schuss Apfelessig, weil oft ist es ja nur ein getarnter Durst. Was auch gut hilft, ist Zähneputzen. Der Minzgeschmack signalisiert nämlich dem Gehirn, das Essen ist beendet und das stoppt auch den Drang zum Snacken. Dann der Muskelsnack. Ne? Ich kann also hingehen und sagen, ich mache jetzt 20 Kniebeuge oder 10 Liegestütze und dann brauchen die Muskeln natürlich Zucker und die ziehen dann den Zucker aus dem Blut und stabilisieren den Spiegel, ohne dass eine Insulinachterbahn entsteht. Und dann, wie gesagt, gibt es noch den Notfallsnack. Das heißt also, wenn du essen musst, greif zu einer Handvoll Nüssen, dann haben wir Fett und Protein statt Obst oder Kekse. Das sättigt, ohne den Zucker hochzujagen. Wenn wir Obst essen, dann soll das ein stärkearmes Obst sein. Das heißt also, Beeren sind da sehr gut, Himbeeren, Brombeeren, zum Beispiel Blaubeeren, die sind da oft eine bessere Lösung. Dann eine Frage, die oft gestellt wird, sind Süßstoffe eine Lösung? Das muss man kritisch betrachten. Süßstoffe wie zum Beispiel Aspartam, Saccharin oder Sucralose sind so ein zweischneidiges Schwert. Der Vorteil, sie lassen den Blutzuckerspiegel akut kaum ansteigen und sparen Kalorien. Auch wenn der Süßstoff keine Kalorien hat, schmeckt er auf der Zunge süß. Das Gehirn registriert diesen Geschmack und meldet der Bauchspeicheldrüse, Achtung, da kommt Energie. Die Folge, es kann sein bei manchen Menschen, dass sie dann eine kleine Menge Insulin ausschütten. Da aber kein echter Zucker im Blut kommt, sinkt der Blutzuckerspiegel dadurch kurzzeitig ab. Und das kann Heißhungerattacken natürlich dann noch stärker hervorrufen. Des Weiteren, durch diese Süßstoffe, es gibt neuere Studien, unter anderem im Fachmagazin Nature, hat man also darauf hindeuten können, dass künstliche Süßstoffe wie Saccharin oder Sucralose die Zusammensetzung der Darmbakterien verändern können. Und das Paradoxum, eine gestörte Darmflora kann paradoxerweise zu einer höheren Insulinresistenz führen. Das bedeutet, der Körper verarbeitet echten Zucker schlechter, nur weil er regelmäßig künstlichen Süßstoff bekommt und dadurch verwirrt wurde. Dazu kommt bei Süßstoff noch der Gewöhnungseffekt. Künstliche Süßstoffe haben zwar oft eine höhere Süßkraft als Haushaltszucker, und zwar bis zu 600 Mal stärker, aber das Problem ist, dass unsere Geschmacksknospen, die gewöhnen sich an diese extreme Intensität. Natürliche Süße, wie die einer Beere oder einer Karotte, nehmen wir dann kaum noch wahr. Das heißt, das Ziel sollte sein, die Süßschwelle zu senken, um insgesamt weniger Verlangen nach Süßem zu haben. Interessant ist, wenn Kunden von mir ihre Ernährung umstellen und sie fangen mal an, Low Carb sich zu ernähren, nach diesem Schema Ballaststoffe zuerst, dann die Proteine, die Fette und dann gesunde Kohlenhydrate, sprich also Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel nicht so stark beeinflussen, diese Kohlenhydrate dann am Schluss essen, und zwar so von der Menge, dass sie ungefähr auf so, ja, 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag kommen. Dann passiert Folgendes: Nach 3, 4 Tagen berichten sie häufig, dass die Lust auf Süßigkeiten weg war. Das funktioniert also ganz gut. Die gängigsten Süßstoffe, wie gesagt, das Aspartam, sehr umstritten, in normalen Mengen laut den Behörden sicher, verliert beim Erhitzen die Süßkraft, ist also nicht zum Backen geeignet, wird von der WHO als krebserregend eingestuft, also dementsprechend ein bisschen aufpassen. Dann die Sucralose, die ist sehr stabil und süß, kann beim Erhitzen über 120 Grad jedoch gesundheitlich bedenkliche Verbindungen bilden. Deswegen soll man da ein bisschen aufpassen. Und das Acesulfam K, das wird oft in einer Kombination mit Aspartam in Softdrinks verwendet. Das schmeckt eher künstlich. Also mein Tipp, wenn du den Blutzuckerspiegel stabil halten willst, sind natürliche Alternativen wie Erythrit oder Mönchsfrucht die deutlich bessere Wahl, da sie den Darm weniger belasten und keine Insulinreaktion produzieren. Das heißt, als Übergangslösung oder seltener Ersatz sind künstliche Süßstoffe okay, aber das Ziel sollte sein, die allgemeine Süßschwelle des Geschmacksorgans langsam zu senken. Ich habe noch ein paar dein auf schicke. Da haben wir einmal das Erythrit und den Birkenzucker, das Xylit. Das sind so Thema, die dazu zum Beispiel Obst oder Pilzen vorkommen. Erythrit hat 0 Kalorien und keinen Einfluss auf den Blutzucker. Es ist ideal zum Backen, hat aber etwa weniger Süßkraft als Zucker. Birkenzucker, Xylit, sieht aus wie Zucker, hat etwa 40% weniger Kalorien und den Zucker nur minimal ansteigen. Vorsicht aber für alle Hunde. Dann gibt es noch Stevia, also die Kraft der Pflanze. Es wird aus den Blättern der Stevia-Pflanze gewonnen. Vorteil ist, es hat keine Kalorien, keinen Einfluss auf das Insulin. Nachteil, es hat so einen leicht bitteren, kranzigen Beigeschmack. Eignet sich besser für Käse oder Joghurt, weniger zum Backen und großer Menge. Bei Erythrit und Xylit muss man auch aufpassen, wenn man zu viel davon isst. Kann es dazu führen, dass man also ja zuerst mal einen aufgetriebenen Bauch bekommt und dann muss man relativ schnell auf die Toilette. Die Mönchsfrucht oder Monkfruit, ne, in Asien seit Jahrhunderten benutzt, wird als Extrakt dieser Frucht immer beliebter. Es ist ungefähr 250 mal süßer als Zucker, hat aber keine Auswirkung auf den Blutzucker. Schmeckt oft runder und natürlicher als Stevia. Dann Ceylon-Zimt. Zimt ist zwar kein direkter Zuckerersatz, aber ein Süßverstärker. Das heißt, er macht die Zähne empfindlicher, hilft, den Blutzuckerspiegel zu senken. Wenn du Zimt in den Kaffee oder in den Joghurt rührst, nimmst du die natürliche Süße der Lebensmittel viel stärker wahr und brauchst weniger Zusatzsüße. Dann Beeren statt Bananen werden erzählt. Das heißt also, wenn es um Obst geht, sind Beeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren die Könige. Sie enthalten viel Wasser und Ballaststoffe bei wenig Fruchtzucker. Sie befriedigen den Süßhunger, ohne dass die Kurve nach oben schießt. Wichtiger Hinweis zu Honig, Datteln und Agavendicksaft. Diese werden oft als gesund vermarktet, bestehen aber fast vollständig aus Zucker, und zwar aus Glucose und Fructose. Und je nachdem, was für ein Honig das ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Agavenhonig hast, der besteht fast nur aus Fructose. Fructose wird im Darm anders verstoffwechselt. Das heißt, es muss erst in der Leber dann nochmal umgebaut werden zu Glucose. Das beeinflusst zwar kurzzeitig nicht so stark den Blutzuckerspiegel, aber dadurch, dass ja auch Glucose vorher aufgenommen wurde, sind die ganzen Muskeln eigentlich schon aufgefüllt und sie sagen, ja, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Und das wird dann in Fett eingelagert. Das heißt, vor allem die Leber ist davon betroffen. Die nicht alkoholische Fettleber wird durch einen hohen Fructosekonsum begünstigt. Und da rede ich jetzt nicht von Fruchtzucker aus Obst, normalerweise, also ein normaler Mensch, der wird, ich sage jetzt mal, kein Kilo Äpfel auf einmal essen. Aber wenn ich jetzt Fruchtzucker in irgendwelchen Getränken habe oder in irgendwelchen hochverarbeiteten Lebensmitteln, dann steigt natürlich dieser Konsum entscheidend an. Und wir sehen, dass zum Teil heute 60 bis 80 Gramm Fruchtzucker verzehrt werden. Unsere Oma früher, unsere Großeltern, die haben vielleicht 10 bis 16 Gramm Fruchtzucker konsumiert. Das heißt also, hier sieht man, dass bei hochverarbeiteten Produkten dieser Fructoseanteil sehr stark ansteigt. Das begünstigt die nicht alkoholische Fettleber, begünstigt das sogenannte viszerale Fett, das ist das Innerbauchfett, das sehr hormonfleißig ist. Das heißt, es produziert viele Hormone, auch Entzündungsmediatoren, die dann eine Insulinresistenz begünstigen. Deswegen soll dieses viszerale Fett eigentlich immer niedrig sein. Der Vorteil, viszerales Fett lässt sich wieder gut abbauen. Ich fasse jetzt zusammen. Das heißt also, die drei wichtigsten Punkte zu mitnehmen. Ne? Also hier sind die drei wichtigsten Punkte, um deinen Blutzucker und deine Energie langfristig im Griff zu behalten. Erstens, die Muskeln als Zuckerschwamm nutzen. Baue durch Krafttraining aktiv Muskelmasse auf, bewege dich kurz nach dem Essen, zum Beispiel 10 Minuten Spaziergang, so ziehst du überschüssige Glucose direkt aus dem Blut, entlastet deine Bauchspeicheldrüse und du steigerst die Insulinsensitivität. Das heißt, dass die Muskulatur gut auf Insulin reagiert. Das zweite ist die richtige Reihenfolge, also Food Sequencing. Ist Ballaststoffe, Gemüsesalat zuerst, dann Proteine und Fette und erst am Schluss die Kohlenhydrate. Dieser Schutzschildeffekt sorgt dafür, dass der Zucker nur langsam ins Blut gelangt und die gefürchtete Achterbahn ausbleibt. Und der dritte Punkt ist Stressmanagement und Regeneration. Achte auf dein Stresslevel, sprich auf dein Cortisol und ausreichend Wasserzufuhr. Cortisol treibt den Zucker auch ohne Essen nach oben, während Dehydrierung oft fälschlicherweise als Hunger interpretiert wird. Und hier mein Tipp: fang klein an, dein Energielevel wird's dir morgen schon danken. Wenn euch das Webinar gefallen hat, dann linkt es weiter an eure Freunde und Bekannten. Ansonsten, falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Bis dahin ein sehr gutes Insulinmanagement und wenig Blutzucker Achterbahn.